Grüß Gott und herzlich willkommen. Hier ist die katholische Presseschau im Juli mit dem Rückblick auf die wichtigsten kirchlichen Themen des Vormonats. Mein Studiogast heute ist Ralf Oppmann. Er ist der Studioleiter des katholischen Radiosenders Radio Horeb in München. Herzlich willkommen.
Ich grüße Sie, Herr Stiefenhofer.
Das Pfingstfest wurde dieses Jahr überschattet von einem schrecklichen Anschlag auf eine katholische Kirche im Südwesten Nigerias. Mindestens 5 Angreifer mit Gewehren und Sprengstoff drangen während des Pfingstgottesdienstes in die Kirche des heiligen Franz Xaver in Owo ein und töteten nach Angaben der örtlichen Diözese Ondo 38 Menschen. Dutzende wurden verletzt. Wie das ARD-Studio Nordwestafrika berichtete, sei die Kirche mit 1200 Gläubigen voll besetzt gewesen, als die Täter kurz vor Mittag zuschlugen. Ein Augenzeuge berichtet, sie kamen von vorn herein und hinten durch die Seiteneingänge und begannen zu schießen. Aber niemand wurde entführt, kein Priester, niemand von der Kirchenleitung wurde gekidnappt. Sie kamen nur, um zu töten. Von den Tätern fehle jede Spur. ARD-Korrespondent Stefan Ehlert schreibt, niemand hat die Verantwortung für das Massaker übernommen. Weder islamistische Terroristen noch kriminelle Banden erklärten, was das Töten bezwecken sollte. Zu den möglichen Hintergründen des Anschlags zitiert Ehlert einen nigerianischen Sicherheitsexperten, der meint, dass der Gouverneur der Region das eigentliche Ziel gewesen sei. Wir hören, er ist gegen die Marihuana-Produktion im Land vorgegangen. Drogenkartelle schlagen immer zurück, wenn so etwas geschieht, mutmaßte der Experte. Wer genau die Täter waren und was sie antrieb, ist bisher weiterhin unbekannt. Einig sind sich die Kommentatoren aller Medien aber, dass der furchtbare Anschlag ein weiterer trauriger Beleg für die allgemein katastrophale Sicherheitslage in Nigeria ist. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung stellt außerdem einen möglichen Zusammenhang mit den Vorwahlen der Regierungspartei APC für die Nationalwahl 2023 her. Ein solches schreckliches Ereignis könnte die APC-Mitglieder dazu bewegen, einen Kandidaten aus dem Süden zu wählen, der als versöhnlichere Figur angesehen würde, um die Christen zu besänftigen. Herr Oppmann, Nigerias Bevölkerung ist zur Hälfte christlich, zur Hälfte muslimisch. Das Land hat große Probleme mit islamistischen Terrororganisationen wie Boko Haram. Kann ein Angriff dieser Größenordnung auf eine christliche Gemeinde wirklich gar keine religiösen Gründe haben?
Also wenn man erstmal das hört, was für ein Ausmaß und wie groß dieser Anschlag eigentlich war und dass er auf eine christliche Kirche war, ist natürlich der erste Gedanke, es kann eigentlich nur Boko Haram oder eine andere islamistische Terrororganisation gewesen sein. Wenn man aber dann wiederum bedenkt, dass Nigeria ein Land ist, was auch viele andere Probleme hat und vor allem auch bisher Boko Haram und andere islamistische Terrororganisationen sich immer zu ihren Anschlägen bekannt haben, weil sie ja dadurch auch ihre Stärke und ihre Macht demonstrieren wollen und es eben nicht geschehen ist, verwundert es schon ein bisschen. Und wenn man dann auch noch sieht, wie schwierig es überhaupt politisch in Nigeria ist, es wird gegen Korruption gekämpft, es wird gegen Menschenhandel gekämpft, es wird also auf vielen Ebenen gekämpft und auch politisch ist man sich da sehr, sehr uneinig, weiß man natürlich nicht, ob es nicht doch wirklich einen anderen Hintergrund, wie eben die von Ihnen zitierten, genannten, auch haben könnte.
Ist ja auch oft von allen Seiten gesagt worden, dass die religiösen Gründe meistens nur andere Gründe überlagern. So schlimm die Lage auch ist, die Christen in Nigeria geben die Hoffnung nicht auf. 2 Wochen nach dem Anschlag von Owo veröffentlichte das päpstliche Hilfswerk Kirche in Not ein Interview mit dem Pfarrer der überfallenen Kirche. Pfarrvikar Andrew Abayomi erzählte Kirche in Not, dass er gerade im Altarraum stand, als die Attacke begann. Er berichtet, ich habe vor allem daran gedacht, wie ich die Gemeindemitglieder retten könnte. Ich forderte die Leute auf, in die Sakristei zu gehen. Von dort konnten sich einige ins Freie in Sicherheit bringen. Ich blieb die ganze Zeit bei den Menschen in der Sakristei. Ich war von Kindern umringt, mehrere Erwachsene klammerten sich an mich. Ein paar Kinder haben sich sogar unter meinem Messgewand versteckt. Ich habe sie beschützt, wie eine Henne ihre Küken. Ein berührendes Zeugnis aus der Mitte des Schreckens. Die Christen in Nigeria verdienen unser Gebet und unsere Unterstützung. Wie sie tatkräftig helfen können, erfahren Sie auf www.kircheinnot.de. Unser nächstes Thema ist ein Interview, das Papst Franziskus den Chefredakteuren und Chefredakteurinnen der europäischen Kulturzeitschrift der Jesuiten gegeben hat. Die deutsche Version des Interviews wurde in der Zeitschrift Stimmen der Zeit veröffentlicht und hat umgehend einige Kritik ausgelöst, die sich vor allem an zwei Äußerungen des Papstes abarbeitet. Zum einen lehnt Franziskus es ab, zum Ukraine-Krieg eindeutig Stellung zu nehmen. Es gebe hier keine metaphysisch Guten und Bösen auf abstrakte Art und Weise. Und der Papst wiederholt seine schon im Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera getätigte Äußerung, die NATO habe vor den Toren Russlands gebellt, also eine Mitschuld am Krieg. Die Weigerung von Papst Franziskus, Putin als Angreifer zu brandmarken und die russische Aggression zu verurteilen, ruft Unverständnis unter den Journalisten hervor. Eine besonders vielfältige Kritik äußert Christoph Strack auf dem Internetportal katholisch.de. Strack schreibt in seinem Kommentar, Franziskus spricht mehrmals von Krieg, einmal von Kriegsbeginn. Aber das Geschehen des 24. Februar war in der Tat kein Kriegsbeginn, sondern ein Überfall, eine Aggression. Und Krieg beginnt nicht einfach, sondern Verantwortliche beginnen einen Krieg. Und Strack ergänzt, weit gravierender scheint mir noch, mit welcher Selbstverständlichkeit das Kirchenoberhaupt die als imperial geschilderte Haltung Moskaus hinnimmt und sich an die These eines namentlich nicht genannten Staatschefs anlehnt, die NATO wolle sich als fremde Macht Russland nähern. Die katholische Kirche setzt gerne auf das Völkerrecht, aber hier blendet ihr oberster Repräsentant völkerrechtliche Grundlagen und das Selbstbestimmungsrecht des ukrainischen Volkes aus. Herr Obmann, der Papst nimmt in der Tat mit seinen Äußeren politisch eine schwammige Haltung ein. Andererseits scheint es mir, dass es ihm gar nicht um Politik geht. Im Interview sagt er noch, warum erzähle ich euch diese Dinge? Weil ich möchte, dass ihr euch mit der menschlichen Seite, dem menschlichen Drama des Krieges befasst. Ein Drama ohne Schuldige also? Wie sehen Sie das?
Man muss auch erstmal die Fragestellung, die dem Ganzen vorausging, sehen. Er wurde gefragt von den Chefredakteuren der jesuitischen Kulturzeitschriften, wie sie denn über diesen Krieg berichten sollen. Und da möchte jetzt Franziskus kein Politiker sein, da möchte Franziskus ein Seelsorger sein. Und deswegen tritt er etwas zurück und möchte auch, glaube ich, darauf hinweisen, damit, dass er keine Schuldzuweisung gibt, dass man das Ganze auch mal betrachtet, auch wenn der Krieg dann vielleicht zu Ende geht, man nach Schuldigen sucht oder nach Lösungen, wie das Ganze wieder in eine Ebene gebracht werden kann, dass man sehen kann, wie hätte man es vielleicht vorher verhindern können, warum hat sich Putin zu diesem Schritt hinreißen lassen und dass jeder sich einfach mal überlegt, was ist im Vorfeld bei diesem Krieg überhaupt passiert. Er tut ja in diesem Interview auch ganz klar sagen, er ist kein Putin-Freund. Er sagt auch, die Ukrainer sind ein unwahrscheinlich barmherziges Volk, das selbst den Kriegsgefangenen Unterstützung gegeben hat. Ihm ist es wichtig, auf das menschliche Leid, das auf allen Seiten eines Krieges, weil aus einem Krieg gehen alle nur als Verlierer hervor, darauf möchte er hinweisen und möchte nicht als Politiker, der jetzt über Schuld oder Unschuld entscheidet, dastehen. Und man sieht es ja auch in der Äußerung, die er danach noch sagt, wie er mit Kyrill, dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, zusammenkam, der ihm eine 20-minütige Rechtfertigung gegeben hat, warum der Krieg richtig war, wo er darauf sagt, mein Bruder, wir sind keine Staatskleriker, sondern wir sind Hirten des Volkes. Und das möchte er seinen Redakteuren der Kulturzeitschriften sagen. Schaut auf die Menschen, schaut auf die menschlichen Schicksale und berichtet auch darüber.
Das Interview des Papstes mit den Jesuitenzeitschriften, es brachte noch einen zweiten Aufreger. Auf den synodalen Weg in Deutschland angesprochen, sagte Franziskus nämlich, es gibt eine sehr gute evangelische Kirche in Deutschland, wir brauchen nicht zwei von ihnen. Problematisch wird es, wenn der synodale Weg von den intellektuellen, theologischen Eliten ausgeht und sehr stark von äußeren Zwängen beeinflusst wird. Recht eindeutige Worte. Und der Heilige Vater wies in einem weiteren Seitenhieb darauf hin, dass er bereits einen Brief zu dem Thema an die deutsche Kirche geschrieben habe, der seine Haltung klar beschreibe. Dennoch war das Presseecho auf diese klaren Worte wieder voller beschwichtigender Einordnung. Herr Obmann, Papst Franziskus scheint sich hier in die Kritiker aus der Weltkirche einzureihen, die ihre Sorgen über den synodalen Weg geäußert haben. Oder sehen Sie, dass das zu oberflächlich ist? Gemeint ist.
Ich glaube, er möchte einfach auch Deutschland damit auch nochmal darauf hinweisen, der synodale Weg, den wollen wir jetzt auch weltkirchlich beschreiten, deswegen hat er ja auch zu einem weltweiten synodalen Weg eingeladen und schaut, dass ihr katholisch bleibt, dass ihr auf die Menschen schaut, dass ihr diesen synodalen Weg mit den Menschen zusammen geht und dass ihr ihn auch mit der Weltkirche geht. Und deswegen auch dieser Hinweis, bleibt katholisch, so dieses Augenzwinkernde, wir haben schon eine gute evangelische Kirche, ihr müsst nicht eine zweite werden, 2.0, wie es ja so gerne immer heißt, sondern bleibt katholisch, aber bleibt bei den Menschen und versucht, unsere Schätze den Menschen näher zu bringen. Und ich glaube auch, er möchte damit auch nochmal ganz klar machen, dass er sich missverstanden fühlt mit dem Brief, den er an das wandernde Gottesvolk in Deutschland geschrieben hat, wo er ganz klar auch das nochmal alles zitiert hat, aber der ja doch, obwohl er sich sehr viel Mühe gegeben hat, und er sagt ja auch, er hat ihn alleine geschrieben, es wurde ihm ja vorgeworfen, der wäre ihm von der Kurie vorgegeben worden, darauf weist er auch nochmal ganz klar hin, dass das Worte von ihm sind und seine Meinung sind. Und er möchte uns einfach sagen, hört auf mich und legt mich bitte so aus, wie ich das euch auch gesagt habe.
Nochmal ein Impuls ins Stammbuch der deutschen Bischöfe. Herr Obmann, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und unsere zweite Meinung in der katholischen Presseschau waren.
Gerne.